Ja, lieber Bernhard, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Du warst früher in der Schweiz auch immer so der ETF-Mann, hast bei verschiedenen ETF-Häusern gearbeitet. Und so rund 4 Jahre ist es, glaube ich, jetzt her, hast du die Seiten gewechselt, wenn man so sagen will, bist auf die Kryptoschiene gegangen, arbeitest bei 21 Shares. Ja, was ist so viel anders wie bei den ETF-Häusern?
Also die Seite habe ich nicht gewechselt, weil wir machen ja ETFs auf Krypto. Ne? Ich habe die Asset-Klasse gewechselt. Was ist anders? Es ist schnelllebiger, meine Learning Curve ist viel steiler als vorher. Also nichts gegen Aktien und Fixed Income. Es ist einfach eine neue Asset-Klasse, was Spannendes, und darum habe ich es gemacht, weil ich einfach auch mal früh wo dabei sein wollte.
Ja, und 4 Jahre ist es, glaube ich, her, so rund 4 Jahre bis jetzt dort. Ja, was hat sich in den letzten 4 Jahren schon geändert, wenn du jetzt die professionellen Investors anschaust? Also, was war vor 4 Jahren und wie hat sich der Markt geändert?
Ich denke mir, vor 4 Jahren war das noch mehr ein Privatkundenprodukt. Ja, ist es immer noch. Also die Early Adapters im Kryptobereich waren ja eher Privatkunden, ja, Science Retail, High Net Worth, Family Offices, was ja auch eher zu Privatinvestoren zählt. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Ja, es ist, würde ich sagen, in den letzten 2 Jahren eine institutionelle Adaption gekommen. Ja, also Hedgefonds haben begonnen, die Produkte als Trading-Strategie zu verwenden, aber eben auch Asset Managers, die Kryptostrategien haben. Also es ist sicherlich institutioneller geworden.
Ja, und insgesamt verwaltet ihr jetzt mit dem ETF, den ihr auch lanciert habt in den USA, glaube zweistelligen Milliardenbereich, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Insgesamt wahrscheinlich den größten Teil schon wahrscheinlich auch im ETF, aber natürlich auch auf der ETP-Seite in Europa seid ihr sehr, sehr groß und sehr stark gewachsen. Ja, siehst du da insgesamt auch eine gewisse Sättigung von den Produkten oder auch vom Markt? Oder siehst du das gerade, was du gerade auch gesagt hast mit den also institutionellen Investoren, dass es erst langsam anfängt? Oder sind wir schon sehr gut gesättigt?
Ich glaube, von der Sättigung sind wir noch weit entfernt, weil wir immer noch früh sind. Es wird immer noch eine Adoption kommen. Viele Investoren sind noch nicht investiert. Also da ist noch viel aufzuholen. Der ETF-Markt hat ja auch langsam begonnen, bis er jetzt unglaubliche Volumen erreicht hat. Ich denke mal, auf der Produktseite wird sich auch noch einiges tun. Ja, vielleicht bei den Einzelkryptos ist irgendwann einmal also die Schnelligkeit der Produktentwicklung wird vielleicht nicht mehr ganz so da sein, aber es gibt in Zukunft Indizes, Baskets, wo sich einiges tun wird. Also ich glaube, da sind wir immer noch auch eher am Anfang. Aber wir sehen uns schon ein bisschen als Vorreiter, weil wir ja die Ersten waren, die das physisch hinterlegt gemacht haben und das breiteste Produktportfolio.
Haben Sie nicht Angst, jetzt mit den Schwanken, die es gegeben hat, jetzt in den letzten 2, 3 Tagen, dass da die Leute ein bisschen nervöser sind? Haben Sie mehr Kundentelefonate bekommen? A, aufgrund der Nervosität. Und B, gibt es jetzt in den letzten Tagen, haben Sie Neuansteiger gesehen, als Leute, wo erstmals jetzt in Bitcoin reingehen, Sie sagen, wir haben bei $120.000 den Bitcoin verpasst, jetzt bei $85.000 sind wir mehr interessiert. Da gibt es sogenannte strategische Käufer mehr, wo Sie jetzt sehen, in den letzten 3, 4, 5 Tagen, wo der Bitcoin so nach unten gerasselt ist.
Also auf die erste Frage zurückzukommen, Nervosität, ist ganz interessant. Also mein Gefühl ist eigentlich, dass diesmal weniger Angst und weniger Nervosität da ist als zum Beispiel im letzten Kryptowinter. Es ist also so eine berühmte Ausdrucksweise. Ich glaube, dass Investoren verstanden haben, dass es eine volatile Asset-Klasse ist, dass es immer wieder auch Rücksetzer geben kann, die dramatischer wirken vielleicht als im Aktienbereich. Ja. Aber es gibt auch gewisse Gründe, ja, und die Fundamentaldaten, das Big Picture ist eigentlich immer noch intakt. Also überraschend wenig Nervosität, würde ich sagen, bei Anlegern, im Gegensatz zur letzten Korrektur. Aber was Neueinsteiger betrifft, muss man die Analyse erst machen, das ist ein bisschen früh zu sagen, aber wir sehen eigentlich tendenziell, egal auf welchem Kurs Bitcoin oder die Kryptos sind, dass es immer wieder Neueinsteiger gibt, weil eben viele noch gar nicht alloziert sind. Also wir erwarten uns da gerade ins neue Jahr, wenn Investoren ihre neue Asset Allocation machen, wenn unser Jahresausblick dann veröffentlicht wird in hoffentlich 1, 2 Wochen, dass wir dann neue Investoren sehen werden. Ja.
Große Frage, es hat ja gestern ein großes Problem gegeben in Zürich mit diesen Kochen. Das heißt, dass Leute Kryptos genommen haben, um illegale Transaktionen zu machen. Wie ist es mit Ihnen mit Compliance in Sachen Kundengelder? Wie wird bei Ihnen die Compliance? Und den Banken gibt es ja relativ eine starke Compliance, was Kundengelder, Neugelder betrifft. Kryptos ein bisschen mit mehr Fragezeichen versehen. Wie gehen Sie mit der ganzen Problematik der Geldwäscherei um in den Kryptos und solchen Geldtransformationen, die über Kryptos gemacht werden? Sag jetzt Darkroom und das alles Darknet. Was machen Sie dagegen? Haben Sie da Maßnahmen oder müssen Sie schon etwas machen von der Firma aus?
Also wir, also auf der Kundenseite machen wir eigentlich wenig KYC, weil wir ja keine direkten Kunden haben. Wir haben Exchange-Trade-Produkte, ja, da haben wir natürlich unsere Bankpartner und Distributionspartner, die da einen fantastischen Job machen. Also das ist dann deren Aufgabe, ja, weil wir, es kann kein Kunde zu uns kommen und einen ETF oder einen ETP hier in der Schweiz kaufen. Was die Kryptos, die in unseren Produkten investiert sind, betrifft, gibt es gewisse sehr, sehr starke Richtlinien, na, wo die herkommen dürfen, was sozusagen die Sicherheitsrichtlinien sind. Ja, also das haben wir auch in unserem Due Diligence-Dokument drin und das ist eigentlich, liegt dann auch in unseren Authorized Participant Partnern, das einzuhalten. Da machen wir auch regelmäßige Audits und das ist eigentlich sehr, sehr eine sichere Art und Weise, weil wir eben nicht on-Exchange unsere Produkte oder im Internet, im On-Chain sozusagen unsere Produkte vertreiben. Es sind eben traditionelle Vehikeln und wir haben da auch, was Regulatoren in Europa betrifft, sei es FINMA oder BaFin, ein gutes Verhältnis und keine Diskussion. Mhm.
Was interessant ist bei Ihrer Firma, wo Sie jetzt tätig sind, Sie haben auch dank Ihnen haben Sie ein extremes Wachstum gehabt. Sie sind ja der erfolgreichste Anbieter, sage ich jetzt, in der Schweiz, oder? Wie geht die Konkurrenz um, dass Sie derart erfolgreich sind in den letzten 3-4 Jahren, auch dank Ihnen, oder? Man muss sagen, Sie sind wie ein Phönix aus der Asche, sind Sie auferstanden, oder? Das Volumen gigantisch, oder? Unvorstellbar, oder? Es gibt ja viele Banken, die auch Bitcoins machen, aber Sie sind einfach. Auf einmal sind Sie da gewesen, es hat Boom gemacht und das Volumen ist explodiert. Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz?
Also ich glaube, da könnte man seinen eigenen Call drüber machen. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir First Mover sind, gerade was die physisch hinterlegten Krypto-ETPs betrifft. Also wir haben unsere damaligen Firmengründer waren eigentlich sehr smart, haben die Schweiz als Land erkannt, wo eben im regulatorischen Rahmen schon möglich ist, diese Produkte zu emittieren. Und dann ist es sicherlich die Kombination aus diesem starken Produkt-Know-how, ja, das wir haben, und unserer Krypto-Native-DNA auch. Also diese Kombination macht das, glaube ich, aus, dass wir so stark sind. Krypto-Native, also wirklich Krypto-Experten, aber was traditionelle Vehikeln betrifft, sind wir sauber aufgesetzt, haben auch auf der Capital-Market-Seite, wenn es ums Trading geht, mitunter die besten Spreads und super Beziehungen zu unseren Market-Making-Partnern. Und ich glaube, dieses gesamte Ökosystem, das wir gebaut haben, ist einfach schwierig zu kopieren. Ja, es gibt viele, die natürlich jetzt Bitcoin und Ethereum auch haben. Ich sage immer, im Krypto-Sommer ist es leicht, auch ein Konkurrenzprodukt zu bauen, ja, weil wenn alles scheint, dann im Bullmarkt kann man immer erfolgreich sein. Ich glaube, was bei uns auch wichtig ist, zu verstehen, ist, wir haben auch Bärenmärkte schon überstanden, ja, hatten immer saubere Spreads am Sekundärmarkt, hatten nie ein Produkt, das ausgesetzt worden ist. Ich glaube, diese Qualität, dieser Track Record macht es am Ende des Tages aus, ja.
Ist bekannt im Markt, dass sie extrem guten Service bietet.
Ja.
Jetzt eine dumme Frage im Hintergrund, Kostenstruktur. Ja. Das ist eben die große Frage bei diesen neuartigen Instrumenten. Mhm. Werden die Kostenstrukturen nochmal nach unten gehen aufgrund des Volumens oder werden die auf diesem relativ moderaten Niveau sein? Ich meine, wir haben nicht wie bei den ETFs fast keine Kosten mehr. Bei den Bitcoins, ETFs sind da noch relativ viele Kosten dahinter. Wie sehen Sie die ganzen Kostenstrukturen in den kommenden Jahren? Werden die nochmal nach unten kommen oder werden die auf diesem Niveau bleiben, weil ja vieles gemacht werden muss im Hintergrund?
Also wir fangen ja bereits bei 10 Basispunkten TIA an in unseren Core-Produkten. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr attraktiv gepreist. Ja, bei diesen größeren Volumens starken Produkten. Aber ich glaube schon, dass tendenziell natürlich die Kosten ein bisschen runtergehen werden. Ja? Das ist einfach in der Natur der Sache. Ja? Man muss aber dazu sagen, Qualität hat ihren Preis. Ja? Wir haben kaum Diskussionen mit Investoren, die sagen, ihr seid zu teuer, ja? Weil wir eben diesen Track Record haben, weil wir eben diese Produktqualität haben und weil wir eben auch fantastisches Know-how bieten. Wir sehen uns ja auch nicht nur als reiner Produktlieferant, sondern ich sage immer, unser Research ist eine Art Knowledge Transfer Agent. Ja? Jeder, den es interessiert, der soll zu uns kommen und dem können wir erklären, was Krypto ist, was Blockchain ist, warum es in einem diversifizierten Portfolio Sinn macht. Also ich glaube, der Mix macht es aus. Wir haben schon die günstigsten Produkte, aber manche sind natürlich auch ein bisschen auf der oberen Nischenprodukte, sind ein bisschen auf der oberen Seite vom Pricing her, ist aber, glaube ich, auch gerechtfertigt.
Wenn du du bist auch für andere europäische Länder ja noch zuständig, Schweiz, Deutschland insbesondere auch ein Fokus, ein großer Markt. Gibt es da Unterschiede von den Anlegern, wie die anlegen, würde mich jetzt interessieren, vielleicht gerade im Dachraum, wenn wir die drei Länder vergleichen. Also sieht man da gewisse Muster, ja, dass die Schweizer vielleicht mehr Bitcoin machen und die Deutschen andere Coins?
Also ich glaube, das Einstiegsprodukt ist überall Bitcoin, ja, aber ich glaube, dass in der Schweiz tendenziell, dadurch, dass es die Produkte auch schon länger gibt, dass es eine gewisse Kryptokultur hier gibt, ja, viele Kryptobanken auch und andere Firmen, dass ich glaube, dass wir, dass größere Investoren, auch reichere Privatkunden, sage ich jetzt mal, exotischere Produkte vielleicht kaufen und in exotische Produkte investieren als zum Beispiel in Deutschland, ja. Den Retail-Bereich würde ich da ausschließen, weil der Deutschland ist ein sehr, sehr starker Retail-Markt auch. Und da sehen wir schon auch Nachfrage nach den Altcoins sozusagen.
Wäre auch meine Anschlussfrage, wenn du die verschiedenen Kundengruppen, wir haben es vorher schon gesagt, die Insti, Privatanleger oder Selbstentscheider oder auch Family Office, wie man auch immer dazu sagen mag, wo siehst du das größte Wachstum jetzt vielleicht die nächsten 3 bis 5 Jahre auch auf die verschiedenen Märkte? Ist es noch sehr stark Privatanleger getrieben? Deutschland, wie du sagst, sehr großer Privatanlegermarkt. Oder kommt euer Wachstum in den nächsten Jahren hauptsächlich aus dem Insti-Bereich?
Also ich würde sagen, die nächsten 12 bis 18 Monate ist sicherlich sehr, sehr stark Retail getrieben. Ja, also wenn du Deutschland ansprichst, dann ist ein unglaublich stark wachsende Community, auch aufgrund des Wealth Transfers, der ansteht. Ja, also Retail und Private Banking würde ich dazu zählen. Ich glaube aber schon auch, dass auf der institutionellen Seite gerade Asset Owners anfangen werden, in digitale Assets zu investieren. Ja, also wir reden mit dem ein oder anderen Pensionsfonds auch, der anfangen wird. Und wo ich auch die Fantasie habe, dass einiges sich bewegen wird, ist im Versicherungsbereich, was die fondsgebundenen Lebensversicherungen, dieser Unit-Linked-Bereich betrifft. Ne?
Sogar so weit gehen Sie in dieser Hinsicht?
Ich glaube, das wird kommen, ja, aber...
Zeit, ja. Aber das heißt, es muss alles 100% hinterlegt sein in dem Fall, oder?
Ja, alle unsere Produkte sind 100% physisch hinterlegt. Ja, wir machen keine Leihe, es ist immer da. Ja, es funktioniert eigentlich wie die erste Generation von Gold-ETFs und ETCs im Markt. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis der Struktur, ne? Dass man, wenn man schon in eine neue Assetklasse investiert, wie Krypto, die total spannend ist, dass man sich im Vehikel daheim fühlt, das man schon von anderen Assetklassen kennt. Mhm. Und das ist immer wirklich... Hinterlegt.
Eben, das ist verrückt, weil ich sehe es immer, dass sie da richtig eine Nische gefunden haben, oder? Im Markt, oder? Das Risiko genommen haben, ja, ich finde ein bisschen teuer wie die Konkurrenz, aber ich habe dafür diese Sicherheit, oder? Und ich finde das relativ spannend, was sie da auch auf den Weg geben den Leuten, oder? Weil sie geben auch den Leuten Informationen, oder? Und das ist auch das Tolle bei ihrer Firma, dass sie sehr viel Research auch den Leuten mitgeben auf den Weg, oder? Das finde ich relativ spannend, oder? Diese Geheimnisse, die werden ein bisschen erzählt ihren Kunden, das finde ich noch toll.
Ja.
Dumme Frage, haben Sie nicht Angst, dass Sie kopiert werden von der Konkurrenz?
Eigentlich nein. Also kopiert, es gibt schon sehr viele, gerade im Bitcoin- und Ethereum-Bereich gibt es schon Konkurrenz, ja auch in anderen Produkten. Konkurrenz belebt das Leben. Ich finde das sogar positiv, ja, weil natürlich die Glaubwürdigkeit der Asset-Klasse nochmal steigt. Ein großer Asset-Manager, große Firmen, die wirklich global zu den größten Vermögensverwaltern zählen, einsteigen und hier Konkurrenzprodukte auf den Markt bringen. Es ist genug Platz für alle, weil dadurch wächst ja auch der Kuchen. Ja? Und das sehe ich eigentlich nicht. Ne? Wir sind so spezialisiert aufgestellt und wir haben wirklich diese Nische gefunden, wie Sie schon gesagt haben, dass wir uns eher als Vorreiter sehen und scheuen jetzt auch Konkurrenz nicht. Also das würde ich jetzt...
Ich habe mal eine Anschlussfrage. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, gerade auch. Ja. Bitcoin-ETF in USA möglich. Ja. Hier in der Schweiz und auch in Deutschland sind es ETPs. Die Frage bekommen wir tatsächlich auch öfters von Zuschauern. Warum gibt es keine Bitcoin-ETFs in Europa? Mit einfachen Worten.
Das ist regulatorisch getrieben in Europa, weil nach den UCITS-Richtlinien es diversifiziert sein muss, dass das Portfolio in einem Sondervermögen im Fonds und ein Einzelasset eben nicht als Fonds strukturiert werden kann. Schweiz, da könnte man argumentieren, das könnte möglich sein, ja, wie im Goldbereich, ja, ist aber natürlich auch wieder ein anderes Setup und darum hat sich die ETP-Struktur hier eigentlich durchgesetzt, weil am Ende des Tages für den Investor ist es ja praktisch das Gleiche. Ja, es ist natürlich keine Fondsstruktur, ja, aber es ist ein Vehikel, das bankruptcy remote ist sozusagen, ja, Und dass von den Marktteilnehmern her genau die gleichen Leistungen bietet. Gleiche Market Maker, gleiche Authorized Participants, gleiche Börsenplätze.
Ja. Außer Emittentenrisiko darf man natürlich nicht außer Acht lassen, aber sie sind ja physisch besichert.
Ja, also ist im Gegensatz zum Zertifikatebereich natürlich viel weniger Emittentenrisiko.
Ja, aber es ist super spannend. Sie haben ja, Ihre Firma ist ja aufgekauft worden vor kurzem von einer amerikanischen Firma. Mhm. Was verändert sich für Sie, also für das Unternehmen? Und für Sie persönlich in den kommenden Monaten, Jahren, werden Sie mehr nach Amerika gehen oder bleiben Sie in Europa? Was ist die Zukunft Ihres Unternehmens mit diesem großen, potenten Investor, den Sie im Hintergrund jetzt haben?
Ja, also wir sind schon in Amerika. Wir haben ja einen der erfolgreichsten Bitcoin-ETFs lanciert in den USA Anfang 2024. Sind dort meistens die Nummer 3, ja, was toll ist als kleinere Schweizer Firma. Man wird sehen, was sich ändern wird in den nächsten Monaten. Ich glaube, es wird für unsere Investoren wird sich jetzt einmal nicht viel ändern, ja, oder gar nichts. Wir sind ja der Asset Manager in dieser Firma und wir sind die Experten, was die ETFs und ETPs betrifft. Ja, aber ich glaube schon, dass es uns insofern weiterbringt, dass wir irgendwann mal unseren Investoren auch hier in der Schweiz einfach ein breiteres Portfolio an Lösungen anbieten werden. Ich denke nur an den institutionellen Bereich, ja, wenn man Asset Owners vorher angesprochen. Wer weiß, ob die jetzt unbedingt nur ETP kaufen wollen oder vielleicht andere Lösungen brauchen. Und da werden wir sicherlich mehr Flexibilität haben und mit so einem starken Partner wie Falcon X fühlen wir uns da sehr, sehr gut aufgehoben und eigentlich sozusagen fit für die nächste Wachstumsphase der ganzen Industrie.
Wenn du jetzt einen totalen Anfänger als Kunde gewinnen würdest, Privatanleger, was wäre so dein wichtigster Tipp, um einzusteigen in die Kryptoprodukte?
Er soll mit uns sprechen, ja, weil er soll, bevor er investiert, soll er verstehen, was dahinter ist. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand investiert und nicht versteht, was dahinter ist. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, den Markt zu educaten sozusagen. Und er muss sich mit der Asset-Klasse wohlfühlen und erst im zweiten Schritt sich dann für ein Produkt entscheiden.
Sehr, sehr guter Hinweis. Immer auch die Produktanbieter haben gute Seiten, wo es erklärt wird. Bei Börsenseiten natürlich auch. Wir waren da auch sehr viel, was die Bildung und finanzielle Bildung angeht. Wenn du keine Frage mehr hast.
Doch, ich habe noch eine.
Also, dann deine letzte, dann komme ich zur Abschlussfrage.
Also, okay. Ich habe eine ganz spezifische, persönliche Frage für Sie.
Ja?
Bitcoins haben ja einen täglichen Handel, nicht nur von Montag bis Freitag, sondern am Samstag und Sonntag. Können Sie abschalten am Samstag und Sonntag, ohne dass Sie auf den Bildschirm schauen, was der Bitcoin-Preis macht, ja oder nein?
Selten. Also man ist automatisch dann irgendwo von dieser Asset-Klasse fasziniert, ja. Mhm. Aber es ist jetzt kein Druck oder so, weil es ja auch irgendwo ein Hobby ist, diese Asset-Klasse und persönliches Interesse, ja. Aber wenn ich jetzt im Winter auf der Skipiste bin, schaue ich am Lift nicht jedes Mal aufs Handy, wo der Preis steht.
Ja, vielleicht öfters machen, dann zwickt der Rücken nicht so. nächstes Mal kommen wir zur Abschlussfrage. Immer wenn ich Investmentprofis da habe, frage ich sehr gerne, wie Sie privat investiert sind. Das ist so die erste Frage. Mhm. Bei dir noch die Anschlussfrage. Magst du auch einen raushauen, wo der Bitcoin so in 12 Monaten steht? Vielleicht nicht unbedingt in 12 Monaten, aber sowas, dein Szenario oder vielleicht auch das Hausszenario fürs nächste Jahr ist beim Bitcoin. Die 2 Fragen.
Also, mal auf die zweite Frage zuerst, wo der Bitcoin in 12 Monaten steht. Wir in unseren House-View, den passen wir gerade an. Ja? Also das können wir dann vielleicht im nächsten Call Anfang des Jahres als Ausblick 26 diskutieren. Aber jetzt, wenn man sich die Korrektur anschaut, die jetzt gerade passiert ist die letzten Wochen, ist unser Base Case sozusagen, dass wir, da gibt es so eine Resistance, 50-Day Moving Average bei 102.000, ja, dass wir den testen werden, aber irgendwo dazwischen 85 und 102 landen werden. Der Bull Case wäre, dass wir ausbrechen und dann auf 110, 115 gehen Anfang 26 und der Bear Case wäre, dass wir unter 85 gehen und dann kann es weiter hinuntergehen. Aber was in einem Jahr passieren wird, ist natürlich nicht leicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass wir klar über 100.000 stehen werden, weil eben, Sie haben es auch schon am Anfang erwähnt, möglicherweise Investoren, die attraktiveren Kurse auch verwenden werden, um einzusteigen. Ja, wir hören ja oft, ich habe einen Zug verpasst, ja, es ist
so schwer einsteigen.
Ja, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Ja.
Window Racing bei Bitcoins in dem Sinn, oder?
Genau so ist es. Und bei Bitcoin allein durch den deflationären Charakter, ja, wenn immer mehr Investoren hineingehen, eigentlich kann sich das nur über den Preis regeln, mittelfristig. Ja.
Und zweiter Teil, wenn du antworten magst.
Ja, privat investiere ich, ich versuche mich schon zu diversifizieren privat, ja, aber nicht zu, ich will Performance nicht wegdiversifizieren. Ja. Also ich habe eigentlich meine Assets in Aktien, Krypto und Gold. Wobei ich jetzt Silber auch vor kurzem gekauft habe, vor einem halben Jahr oder so.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, Froswa, für deinen Besuch und ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Das war der BX Morning Call. Heute wieder mit Gast. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.